wir hier Weihnachten miteinander feiern, das ist klar. Dass Ostern auch ein Thema ist und Pfingsten, das ist auch klar. Aber Halloween, ein Gottesdienst für Halloween, das ist doch nichts Kirchliches. Was soll das? Viele finden Halloween einfach geschmacklos. Ich habe mal im Internet so auch geguckt und habe da eine Abstimmung gefunden, wie finden Sie Halloween? Und für 3 von 7, so 43% etwa, ist Halloween absolut kein Thema. Interessiert mich nicht, ist ätzend. Aber 4 von 7 sagen entweder, naja, wenn es eine gute Party gibt, wie auf Burg Frankenstein, da muss man hin. Oder in jedem Fall, super gutes Fest aus Amerika. Viele finden es einfach geschmacklos und sie sagen, lassen wir doch die Kinder und den jungen Leuten ihren Spaß. Am besten man ignoriert die Sache einfach, vielleicht in der Hoffnung, dass das Fest sich als Modewelle entpuppt und irgendwann einmal so den Weg alles Irdischen geht. Ich bin allerdings der Meinung, dass Kirche, dass Gemeinde, dass Christen dieses Fest nicht ignorieren dürfen. Wobei ich Fest hier in Anführungszeichen geschrieben habe, aber Sie können es ja nicht sehen. Darum sage ich das. Ich finde, wir können es nicht ignorieren. Ich finde, wir müssen Stellung beziehen, weil anders als der 1. Mai oder Tag der Deutschen Einheit, Halloween kein neutrales Event ist, sondern etwas, was entweder gut oder schlecht ist, in diese Kategorie hineingehört. Können wir die erste Folie sehen? Ein bisschen zu groß. Kann man es kleiner machen? Da passt was nicht. Also Halloween, der Spaß mit dem Gruseln steht oben drüber. Und die nächste Folie gleich. Sollen wir es ignorieren? Frage. In dem Brief, den Paulus, der große Gemeindegründer des ersten Jahrhunderts, an seine christlichen Freunde in Ephesus geschrieben hat, in dem Epheserbrief, finden sich folgende Sätze. Das sagt er auch ihr, also ihr Freunde in Ephesus, Christen, ihr gehörtet einst zur Finsternis. Ja, ihr wart selbst Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Aus dem Licht erwächst als Frucht jede Art von Güte, Rechtschaffenheit und Treue. Fragt immer, was dem Herrn gefällt. Beteiligt euch nicht an dem finsteren Treiben, das keine Frucht hervorbringt. Im Gegenteil, deckt es auf, und dieses deckt es auf, das möchte ich einmal, dass wir das so uns vorstellen, dreimal unterstrichen, deckt es auf. Wenn es aber vom Licht, das ihr ausstrahlt, aufgedeckt wird, kommt es ans Licht. Und was ans Licht kommt, wird selbst Licht. Also es gibt so etwas wie einen Auftrag an die Gemeinde von ganz oben, ins Licht hineinzustellen, was naturgemäß verborgen ist, was im Winkel ist. Es geht also nicht darum, dass wir heute Leuten den Spaß verderben wollen. Da waren ja so manche spaßige Sachen, konnten wir hören vorhin in der Ankündigung des Themas. Nein, wir wollen wirklich niemandem den Spaß verderben. Es geht darum, Hintergründe, die den meisten Zeitgenossen verborgen sind, aufzudecken. Das muss jeder wissen. Da hat jeder ein Recht darauf, etwas zu erfahren über die Ursprünge des Halloween-Festes und den Hintergrund und so manche Begleiterscheinungen, von denen heute kaum einer etwas weiß. Wer dann noch da mitmachen will, der kann das selbstverständlich tun. Meine Hoffnung insgeheim ist aber, dass das nicht geschieht. Fest steht, Halloween ist das Fest der Stunde. In ganz kurzer Zeit hat es Westeuropa erobert. Man hat gar nicht so richtig gemerkt, wann das eigentlich angefangen ist, weil das so ja, von Jahr zu Jahr sich immer mehr aufgebaut hat, so die letzten 15 Jahre, würde ich einmal sagen. Ich könnte jetzt, wenn ich in meine Erinnerung krame, gar nicht so genau sagen, in welchem Jahr das war. Zunächst, was sind eigentlich die Ursprünge? ein informativer Teil. Es kam ja in den 90er Jahren aus Amerika, das wissen wir, amerikanisches Fest. Die Amerikaner haben das immer schon gefeiert. Vielleicht kennt das jemand so von Peanuts. Da gibt es so einige Streifen, wo das thematisiert worden ist. Aber ursprünglich kam es nicht aus Amerika, sondern es kam aus Europa. Und zwar von den Kelten. Also den Vorfahren der Franzosen, der Engländer und der Iren und Schotten. Es kam von den Kelten und es war ursprünglich in heidnischer Zeit, lange bevor das Christentum nach Westeuropa gekommen ist, ein Herbstfest, das auch einen ganz anderen Namen hatte. Und ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich habe mal gehört, es soll Shawhan ausgesprochen worden sein, Samhain geschrieben. Ich bleibe mal lieber bei Samhain, weil meistens vertue ich mich da mit der Aussprache. Also ein Herbstfest, ein Fest, das nach der letzten Ernte gefeiert worden ist. Und das war die Rübenernte. Man sieht im November dann die manchen Gegenden in Deutschland, die Traktoren durch die Gegend fahren mit Anhängern, mit Zuckerrüben auf dem Weg zur Zuckerfabrik. Also das ist so die Novemberzeit, das ist die Samhainzeit, die Zeit, in der ursprünglich Halloween gefeiert worden ist. Es war aber kein Erntedankfest. Kein fröhliches Fest, sondern ein dunkles Fest. Denn es war gleichzeitig das Ende der Sommerjahreshälfte. Man dachte sich das Jahr aufgeteilt in zwei Hälften, nicht in vier Jahreszeiten, sondern zwei Hälften. Eine Sommerhälfte, die vom 1. Mai bis zum 31. Oktober ging, so etwa. Und eine Winterhälfte, die vom 1. November bis zum 30. April ging. In diesem Weltbild der Kelten war das so, dass ein Gott des Lebens, den die Sommerhälfte regierte, und die Winterhälfte regierte ein Gott des Todes. Und immer wenn dieser Übergang war, die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November und die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, kam es zu einem Regierungswechsel. Einmal zwischen Leben und Tod und einmal zwischen Tod und Leben. Und das war ein immer wiederkehrendes Ereignis, ein zirkuläres Ereignis. Halloween und 30. April auf den 1. Mai, wer aus dem Harz kommt, weiß, was da los ist. Walpurgisnacht. Genau, das ist das Gegendatum dazu. Da war Regierungsübergabe zwischen Tod und Leben. Normalerweise sind Tod und Leben voneinander geschieden. Wir können nicht mit den Toten Kontakt aufnehmen und sie nicht mit uns. Das war für den größten Teil des Jahres auch für die Kelten so. Allerdings wurde das anders an Halloween, an Samhain. Denn wenn Regierungsübergabe war, dann öffnete sich die Tür und der Totenfürst kam und es war, so dachte man, auch möglich für die Totengeister, damit durchzuschlüpfen. Die Barriere zwischen Leben und Tod war runter und eine Nacht war alles gemischt. Das erzeugte Angst, große Angst. Die Geister der Toten können sich unter die Lebenden mischen. Man glaubte, dass die Toten dann sich einen Lebenden aussuchen können und ein Jahr lang im Körper dieses Lebenden verweilen können, wieder unter den Lebenden sein können. Es wurde ihnen deshalb Opfer gebracht. Die Druiden brachten diesen toten Geistern Opfer, um das zu verhindern, um sie zu besänftigen. Es wurden wohl auch Tieropfer gebracht, manchmal sogar Menschenopfer. Wenn die Kinder von Haus zu Haus gehen und Süßes oder Saures sagen, dann hat das diesen Ursprung. Es wurden Opfer eingesammelt, um die Totengeister zu besänftigen. Was uns also unglaublich komisch vorkommt, hat einen sehr, sehr ernsten Hintergrund. Zum Namen. Ich sagte ja, es hatte ursprünglich einen anderen Namen. Shawhan oder Samhain. Und heute sagen wir Halloween, wie kommt's? Es ist ein heidnisches Fest gewesen. Dann kam die Zeit, wo die Missionare kamen, wo die ersten Gemeinden gegründet wurden, auch im keltischen Bereich, und wo der christliche Glaube immer mehr Fuß fasste. Am Anfang war das eine Sache der bewussten Entscheidung für Jesus Christus. Das änderte sich. Es wurden ganze Völker und ganze Landstriche christianisiert, aber ohne Unterweisung. Die Folge war, dass sich dem Namen nach die Menschen Christen nannten, aber unter einer christlichen Decke noch heidnisches Brauchtum praktizierten. So auch eben dieses Samhainfest. Das ging einfach so weiter. Das geschah sehr zum Verdruss der Kirche. Und Papst Gregor IV. Dachte, das kann so nicht weitergehen. Hier muss etwas geschehen. Dieses Fest Shoreham gehört abgeschafft. Und deswegen verlegte er im Jahr 835 das Allerheiligenfest vom Mai auf den 1. November. Er hat einfach versucht, mit diesem Griff, mit diesem Kunstgriff, dieses Samhainfest zu christianisieren, so wie viele Völker eben damals christianisiert waren. Und der 31.10. ist der Abend vor Allerheiligen, oder wie es auf Altenglisch heißt, All Hallows Even. Und aus All Hallows Even ist es dann verkürzt worden zu Halloween. Und so ist es bis heute geblieben. Im Lauf der Zeit sind dann tatsächlich die heidnischen Ursprünge immer mehr verblasst. Und die Dinge wurden umgedeutet oder man hat irgendwelche Sachen gemacht, aber sich gar nicht mehr vor Augen gehalten, was ursprünglich der Sinn dahinter war, wie es ja oft auch mit christlichen Dingen so ist. Halloween wurde dann von den irischen Auswanderern in den großen Hungerjahren, in den 40er, 50er Jahren des 19. Jahrhunderts in die USA gebracht. Und die feierten das. In den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es in Amerika Halloween-Partys, wo sich Erwachsene trafen mit Verkleidungen und wo man einen drauf machte, wie man heute so sagen würde, ein Spektakel für Erwachsene. Während des Zweiten Weltkrieges, als die Männer Soldaten waren, da überließ man das Feiern den Kindern. In den 60er Jahren begannen Kinder sich als Graf Dracula, Dr. Frankenstein, als Mumie, als Zombie, Werwolf oder Freddy Krüger, der Massenmörder, zu verkleiden. In den 70er Jahren begann die Phase der Kommerzialisierung. Es gab Halloween-Dekorationen in den Geschäften. Man konnte sich auch seinen Vorgarten verzieren mit Kürbissen und allerlei anderen schönen Sachen. Monsterfratzen, künstliche Spinnenweben. Und ja, ich würde mal sagen, seit den 90er Jahren, seit den frühen 90er Jahren gehört Halloween als transatlantischer Reimport dann auch zum Leben der Deutschen und anderer Länder in Europa mit dazu. Das Fest hat sich in ganz, ganz kurzer Zeit, man kann sagen, unseren Kontinent erobert, hat sich durchgesetzt. Ein Kommentar dazu, die Umsätze in Deutschland sind gigantisch und steigen jährlich zwischen 50% und 100%. Ich glaube, es gibt kaum einen Erwerbszweig, der in der heutigen Zeit noch solche Zuwachsraten verbuchen kann, wie die Halloween-Industrie. Nach Schätzungen belaufen sich die Summen auf etwa 25 bis 30 Millionen Euro für Scherzartikel, Masken und Kostüme. Es dürfte inzwischen sicher noch einiges drüber liegen, wahrscheinlich im dreistelligen Millionenbereich. Der Verband der Spielwarenindustrie in Deutschland gehört zu den heftigsten Propagierern dieser neuen Eventkultur. Die Geschäfte locken eine neue Kaufanimation, du sagst es bereits, Rolf, zwischen Sommer und Weihnachten verspricht satte Gewinne. Soweit die geschäftliche Seite. Da kann man sich drüber ärgern, das ist nervig, das ist ja auch für uns nervig, wenn Weihnachten so kommerzialisiert wird. Das ist ja alles nicht so toll, aber auf der anderen Seite, wer käme zum Beispiel auf die Idee, Weihnachten abzuschaffen, nur weil da so viel drumherum ist von Geschäftemacherei. Auch die eindeutig heidnische Vergangenheit ist eigentlich kein richtiges Argument. Man könnte ja sagen, wir füllen es mal ganz anders und eigentlich diese Verkleiderei, das ist ja alles ganz witzig für die Kinder, was soll's. Der Grund, warum wir an dieser Stelle so kritisch sind und so nachdenklich, ist, dass mehr dahinter steckt. mehr als die heidnische Vergangenheit und mehr als die Kommerzialisierung. Im Kielwasser des harmlosen Kinderfestes und der nervigen Geschäftemacherei kommt die dunkle Seite von Halloween daher. Dunkel. Im Internet wird man fündig. Da gibt es endlose Geschäftsseiten. Ihr könnt es probieren. Gebt mal rein. Halloween, Geschäftsseiten, Sponsoren, die da ihre Dienste anbieten. Aber eben auch einschlägige Seiten von der finsteren Seite her. Es ist eine Homepage, steht da, vielleicht das bedeutendste Fest unter Hexen und Neuheiten. Hexen schreiben über Halloween. Als Fest der Wahrsagerei war dies die Nacht par excellence, um in die Zukunft zu schauen. Zu keinem anderen Fest ist der Erfolg von Tarotkarten, der Kristallkugel oder dem Teesatzlesen so hoch. Bei Halloween-Partys haben im 21. Jahrhundert Spiritismus, also die Beschwörung von Totengeistern und satanistische Aktivitäten Hochkonjunktur. Vor einigen Jahren ist ein Ritualmord durch die Presse gegangen, wo ein Ehepaar angeklagt war. Sie wurden überführt. Sie hatten einen Menschen grausam umgebracht und sie sagten aus, dass das Ganze sich an Halloween abgespielt hat oder da seinen Ursprung hatte. Und sie sagten, wir können gar nichts dafür. Wir haben einfach nur das getan, was der Teufel uns gesagt hat. Wenn ein Auto einen Menschen überfährt und er stirbt, dann wandert das Auto nicht in die Schrottpresse. Und genauso ist es bei uns auch. Warum bestraft man uns? Keinerlei Unrechtsbewusstsein. Jack Roper, Okkultismusforscher aus Milwaukee, USA, schreibt, Halloween ist die Zeit des Jahres, in der bekanntlich die höchste Anzahl an satanisch-okkulten Ritualen Verbrechen stattfindet. Das ist mittlerweile auch in deutschen Landen so. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, das sind doch alles Spinner und Psychopathen, die gehören in die Anstalt, wo denn sonst? So muss man es doch nicht machen, wenn man Halloween feiert. Lassen wir die Kirche mal im Dorf. Teufel, Geister oder Hexen, das ist doch alles, das gibt's doch nur, es ist ein Hirngespinst. Das gibt's nur bei uns im Kopf hier, aber doch nicht wirklich. Viele sehen es so. Kinderkram, Ammenmärchen, kein Thema. Jemand, der das auch einmal dachte, haben wir heute bei uns zu Gast. Es ist Sonja Krieger. Und sie wird uns erzählen, warum es für sie kein Ammenmärchen und kein Kinderkram ist. Die Sache mit der dunklen Seite. Sonja, vielleicht sagst du einmal ein paar kurze Worte zu dir selbst.
Ja, ich komme aus Klausenbach.
Du musst hier in den Klaus reinsprechen. Ja. Ich habe jetzt heute erfahren, der heißt Klaus.
Ah ja, okay. Damit man dich hört. Ja, mein Name ist Sonja Krieger, ich komme aus Lautenbach, bin verheiratet und habe 4 Kinder. 2 Mädchen und 2 Buben, die älteste ist 21 Jahre, dann kommt ein Junge, der ist 19, dann nochmal ein Mädchen, die Marion, mit jetzt 18 Jahren und dann ein kleinerer noch, der Uwe.
Die 3 sind aber nicht alle zu Hause, ein Kind ist nicht bei euch, vielleicht ja, erzählst du etwas darüber.
Ja, die Marion, die heute 18-Jährige, die lebt nicht mehr bei uns. Und das kam folgendermaßen zustande, als die Marion 11 Jahre alt war, kam sie mal zu mir und hat erzählt, du Mama, soll ich dir mal zeigen, was Gläserrücken ist? Und ich habe sie dann gefragt, was das ist und habe dem aber keine große Bedeutung beigemessen und habe gedacht, ach so ein Quatsch. Und für mich war das dann erledigt. Und die Marion, die hat dann so ganz langsam ihr Wesen verändert. Wir haben zu Hause erst gedacht, ach, alles mit der Pubertät zu tun. Sie hat ihre Freundschaften gekündigt, hat ihren Sport gekündigt, hat sich an keinerlei Regeln mehr gehalten. Und das hat sich dann alles so weiterentwickelt. Das war eine Entwicklung von Jahren. Und die ging dahin, dass die Marion immer öfter krank wurde, weniger die Schule besuchte und nicht mehr mit uns als Familie reden wollte. Und das hat sich so geäußert, wenn ich sie gefragt habe, was mit ihr los ist. Hau ab, lass mich in Ruhe, ich hasse dich. Und das hat sich über Jahre zugespitzt. Sie hat sich isoliert und dadurch, dass sie öfter krank wurde, ging sie dann auch nicht mehr in die Schule. Und die Bergspitze war so, dass sie tagsüber über Wochen in ihrem dunklen Zimmer lag, immer mit dem Rollladen unten. Und wenn ich dann reinging und habe den Rollladen hochgezogen, hat sie geschrien, lass unten, ich kann kein Licht mehr sehen, mach zu. Marion, was ist, wenn ich gesagt habe, ich lass nicht zu, dass du deine Zeit hier im dunklen Zimmer verbringst, hat sie geschrien, hau ab, geh raus aus dem Zimmer, ich hasse dich. Und mein Mann hat versucht, an sie dran zu kommen und ist kam auch nicht an sie dran, die Geschwister nicht, unsere Freunde nicht. Also es war ganz schlimm. Sie ging nicht mehr auf die Straße. Sie ist nachts um 2 aufgestanden, hat Fernsehen geguckt bis morgens um 5, hat mit uns nichts mehr gegessen, hat sich in ihr Zimmer eingeschlossen und ließ keinen mehr rein und ging auch also während des Tages nicht mehr raus. Und wir haben dann mehrere Versuche gestartet, und haben mit ihr vereinbart, dass wir alleine aus dieser Falle nicht mehr rauskommen. Und sie hat zugestimmt, dass sie mit meinem Mann und mir ja eine Beratungsstelle aufsucht. Dann sind wir nach Heppenheim in die Psychiatrie gegangen. Und da waren viele Gespräche. Einmal mit der Marion und dann das nächste Mal wieder mit uns als Eltern und wieder mit der Marion. Und eines Nachts bin ich auch, also es hat sich so zugespitzt, dass wir Angst hatten, dass die Marion sich das Leben nimmt. Und wir konnten sie nicht mehr alleine lassen. Und eines Nachts bin ich aufgewacht und habe gedacht, ich muss nach dem Kind gucken. Gehe aus unserem Schlafzimmer raus und spüre, ich bin nicht allein. Hier ist was, hier ist noch jemand. Es war eiskalt. Ich habe Angst bekommen. Mir haben sich die Haare gestellt, das geht mir jetzt auch noch so, wenn ich daran denke, und war erstmal wie erstarrt und habe gefragt, hallo? Hallo, wer ist hier? Keine Antwort. Dann bin ich zum nächsten Lichtschalter, habe den angemacht, habe mich umgeguckt, es war keiner da, niemand zu sehen. Aber die Kälte ist immer mehr geworden, meine Angst ist immer größer geworden. Ich bin runter zur Marion ins Zimmer. Hab das aufgemacht, sie hatte mal nicht abgeschlossen, hab das ausgemacht, da saß sie im Bett, guck mich an, was willst du hier, hau ab, verschwinde, ich hasse dich. Und ich habe gesagt, ist alles okay? Verschwinde! Dann bin ich wieder raus und ich war insofern beruhigt, weil ich so den Gedanken hatte, die bringt sich um. Und nachdem ich ihre Stimme gehört habe, war ich insofern beruhigt, ja, okay, sie lebt. Und bin dann die Treppen wieder hoch und bevor ich zu uns ins Schlafzimmer ging, hat mich Jesus angesprochen. Also ich war nicht gläubig und hatte auch mit dem Glauben und mit Gott und mit Jesus überhaupt nichts am Hut. Das war eine Sache, die für jeden anderen, aber für mich nicht. Und bevor ich ins Schlafzimmer ging, hat mich Jesus angesprochen und hat ganz klar und deutlich zu mir gesagt, du musst dich entscheiden, auf welcher Seite du stehst. Und dann habe ich mich für Jesus entschieden und die Kälte war weg, die Angst war weg, ich habe geschlafen. Und in dieser Nacht habe ich mich ganz bewusst für ihn entschieden und habe am nächsten Tag meiner Familie gesagt, dass ich Christ geworden bin. Und sie waren alle erstarrt, wie irgendwas läuft hier schief. Und keiner hat aber nachgefragt, warum, wieso, was meine Beweggründe waren. Und parallel dazu habe ich mit meinem Bruder, der schon lange Jahre Christ ist, dann telefoniert. Und er sagt, das, was du mir erzählst, das habe ich schon gehört bei Gläserrücken und Tischerrücken und Wahrsagen und solchen Sachen. Und dann kam mir das mit dem Gläserrücken. Und ich bin der Sache nachgegangen und dann hat sich herausgestellt, dass die Marion viele Jahre mit Freundinnen aus Spaß, aus Scherz, bei Partys dieses Gläserrücken gemacht hat. Und habe dann auch noch rausgedrückt über einen Schulfreund von ihr, dass ich aus diesem Kreis zwei junge Leute umgebracht habe, ein Mädchen und ein Junge. Und dann ist mir erst bewusst geworden, wie ernst es damit ist und was da passiert ist und dass diese Entwicklung nicht die normale Pubertät war, sondern dass der Teufel eigentlich unsere Tochter gestohlen hat. Und ja, nach dieser Bekehrung habe ich eigentlich Wochen später erst mit meinem Mann darüber gesprochen, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt erzähle, wie diese Nacht für mich war, dann sagt jeder, ah, jetzt ist alles. Man muss sich wirklich nicht wundern, dass die Tochter sich so verhält, wenn die Mutter schon spinnt. Ja, das war so mein Empfinden. Ich konnte mich nicht outen, weil ich gedacht habe, jeder sagt, ah, jetzt fängt die ganze Familie an durchzudrehen, jetzt fängt die auch noch an spinnen an. Und habe erst Wochen später meinen Mann gefragt, sag mal, interessiert dich das nicht, wieso ich Christ geworden bin? Ja, schon. Und dann habe ich ihm diese Nacht erzählt. Und was mich total verblüfft hat, mir konnte nicht rekonstruieren, wer als Erster aufgewacht ist. Erst ich oder mein Mann. Er ist in dieser Nacht genauso aufgewacht und hatte das gleiche Empfinden. Und er ging aus dem Schlafzimmer raus und hat diese unsichtbare Macht, die in unserem Haus ist, gespürt. Und er ist dann in sein Büro und da hat sein Konfirmandenkreuz geholt und hat es bei der Marion ins Zimmer gelegt. Und ich muss sagen, er ist nicht gläubig geworden, aber ich denke, er hat irgendwie genau das Richtige getan. Ja, und heute weiß ich, das wusste ich damals noch nicht, die Marion ist also danach, es wurde schlimmer, sie kam nach Mannheim ins ZI. Und nach der Behandlung im ZI konnte sie nicht mehr nach Hause. Wir haben dann eine Lösung gesucht. Sie ist dann nach Ising am Chiemsee in ein Internat gekommen, ein Jahr lang. Und dann konnten wir das nicht mehr tragen. Und wir als Familie haben dann also praktisch letztes Jahr war das dann Sommerferien gemacht. Und die Marion wollte zu Hause alleine sein und ihren Umzug zu ihrer Oma organisieren. Und in dieser Zeit, als wir in Urlaub waren, ist sie heimlich abgehauen, hat von uns Geld genommen und war spurlos erstmal verschwunden. Und ich, gemeinsam mit der Kriminalpolizei haben wir dann so Stein für Stein rausgefunden, dass sie nach Amerika abgehauen ist. Und sie hat ganz lange sich nicht gemeldet, hatte keinen Kontakt zu uns. Und im letzten Jahr habe ich durch viel Beten und auch ihr Verzeihen und um Verzeihung bitten, also eine riesengroße Befreiung erlebt. Und diese Befreiung hat sich auch auf die Marion ausgewirkt. Sie hat dann angefangen, von sich aus Kontakt zu uns wieder aufzunehmen. Erstmal eine kurze SMS, mir geht's gut, Mari. Dann Monate später, macht euch keine Sorgen, alles okay, Mari. Wir wussten nicht, von was sie lebt, wo sie ist, wo sie wohnt, gar nichts. Und das war schon ja, eine schwere Zeit für uns als Familie. Und ich habe also, wie gesagt, eine enorme Befreiung erlebt und auch viele Wunder mit Jesus in der Zeit. Und Anfang dieses Jahres ist nochmal wirklich ein großes Wunder passiert. Sie hat uns ihre Telefonnummer geschickt. Sie hat uns ihre Adresse geschickt. Jetzt war es für uns möglich, auch mal bei ihr anzurufen. Am 4. Juli ist sie 18 geworden. Und mein Mann hat durch einen außergewöhnlichen Geschäftsabschluss so viel Geld gekriegt, dass es für mich möglich war, nach Amerika zu gehen und die Marion zu besuchen. Und es war einfach so, so wertvoll, die Zeit. Wir haben geredet und ich habe gemerkt, bei ihr im Herzen ist was passiert. Sie ist wieder fröhlich, sie ist aufgeschlossen. Und letztendlich war es so, dass sie mich in den Arm genommen hat und hat gesagt, Mama, ich habe dich lieb. Und das war für mich irgendwie ein ganz großes Geschenk von Jesus. Ja, so das Bewusstsein, der Teufel hat uns unsere Tochter geraubt. Und Jesus hat zu uns zumindest ein Stück weit vom Herzen her wieder geschenkt. Und es ist kein Spiel und mir ist es auch erst im Nachhinein klar geworden. Und was ich auch heute weiß, nachdem ich Jesus die Tür geöffnet habe und er bei uns ins Haus eingezogen ist, ist eigentlich auch klar gewesen, dass die Marion bei uns im Haus nicht mehr sein kann mit ihren okkulten Spielen und ihren Fesseln, die sie hat. Ja, diese zwei Herren in einem Haus, das funktioniert nicht. Und damals habe ich nicht verstanden, warum die Marion weg muss. Aber heute weiß ich es. Und ich bin total dankbar, dass Jesus bei uns eingezogen ist und auch über diese Tausenden von Kilometern, ja, der Marion auch zumindest ein Stück weit Befreiung geschenkt hat.
Ja, das ist meine Geschichte. Dankeschön. Sonja, ich denke mal, dass dein Bericht aus zwei Gründen sehr wichtig war für uns. Zunächst mal eben, dass wir daran erkennen konnten, dass es nicht irgendeine versponnene Theorie ist, dass diese Mächte Wirklichkeit sind. Aus dem zweiten Grund auch deswegen, weil wir erfahren konnten jetzt aus deinem Bericht, dass es aber doch auch eine größere Macht gibt als diese finstere Seite und dass es eine wirklich möglich ist, auch Befreiung zu erfahren. Diese Geschichte, dieser Bericht hatte eigentlich nichts mit Halloween zu tun. Dass wir zueinander gekommen sind, hat aber damit zu tun, dass eben an Halloween sich viele okkulte Aktivitäten einfach bündeln wie unter so einem Brennglas. Das war einfach der Anlass hier. Natürlich, nicht jede Halloween-Feier ist gefährlich, nicht jeder verlässt eine Party als Okkultist, das ist mir vollkommen klar. Aber okkulte Praktiken kommen aus diesem Anlass einfach verstärkt zusammen. Was in den Medien sehr oft verschwiegen wird, weil es dazu keine wirkliche Erklärung gibt, wenn man ein säkulares Menschen- und Weltbild hat. Erfahrungen wie Sonja Krieger haben viele andere gemacht. Das ist nichts einzig Dastehendes. In der Bibel wird deutlich von der Existenz dunkler Mächte gesprochen. Es gibt eine Macht, die lebensfeindlich ist, die nichts anderes im Sinn hat, als Leben zu zerstören, quantitativ und auch qualitativ. Diese Macht wird in der Bibel Satan genannt. Und dieser Satan hat nichts mit den roten Verkleidungen zu tun, die man so für Kinder bei Aldi kaufen kann, jetzt um diese Zeit. Also nichts mit irgendwelchen primitiven Vorstellungen, die mal im Mittelalter kursiert haben und über die man heute lacht. Nein, es ist eine ernstzunehmende Macht. Halloween präsentiert sich uns in niedlicher Aufmachung, Geister, Dämonen, Tod und Teufel, schaurig schön, so wie man sich das vor vielen, vielen Generationen einmal vorgestellt hat. Nicht die harmlos daherkommenden Darstellungen, aber die sehr realen Mächte dahinter stellen Gefahren dar. Besonders gefährlich ist es, wenn man sich darauf spielerisch einlässt, so wie die Tochter von Sonja, die sich sicher nicht bewusst gewesen ist, auf was sie sich einließ, als sie mit dem Gläserrücken anfing. Lustige Verkleidung, spukige Geschichten, Seancen als Experiment. Die Bibel bezeugt, dass ein Machtkampf im Gang ist zwischen der Macht des Todes und dem Schöpfergott, dem Vater von Jesus Christus. Das Kriegsziel der dunklen Seite ist, das Leben der Menschen zu zerstören. Das Kriegsziel der dunklen Seite ist es, die Lebensverbindung zwischen Geschöpf und Schöpfer, zwischen Mensch und Jesus Christus zu zerstören. Gott ist die Quelle des Lebens. Und deswegen kommt es nicht von ungefähr, dass es die Tochter von Sonja in diesem Haus es nicht mehr aushalten konnte. Das war nicht mehr möglich. Das war Feuer und Wasser. Es entsteht ein Klima der Angst, der Lügen, der Aggressivität und des Unfriedens. Es geht mir jetzt nicht darum, geht uns nicht darum, die dunkle Seite bis ins Kleinste zu beschreiben und Mechanismen zu erklären. Mein Thema ist nicht die Finsternis, sondern mein Thema ist das Licht. Darum geht's. Es geht mir darum, auf Gefahren hinzuweisen, zu warnen, aber auch um Auswege aufzuzeigen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir zu Halloween stehen. Zwei Möglichkeiten, die Gefahren darstellen. Die erste Gefahr ist, dass wir sagen, das ist doch alles nur in meinem Köpfchen drin. Das ist doch alles nur, das sind alles nur Gedanken, das sind Ideen, das sind Fantastereien. Und wenn mir das so angenehm gruselschaurig über den Rücken läuft und mir das Spaß macht, warum soll ich das nicht machen? Erzähl mir doch nichts vom Teufel. Probieren wir es doch einfach mal. Vielleicht sagen Sie, ich kann doch jederzeit entscheiden, wie weit ich gehen will. In Deutschland leben wir in einer Demokratie. Wir haben es mit der Demokratie und wir haben es damit, dass wir sagen, wir können uns frei entscheiden, jederzeit zurücktreten. Aber die Nachtseite akzeptiert demokratische Regeln nicht. Für dieses Demokratiespielen braucht es immer zwei Seiten. Und die andere Seite ist nicht bereit dazu. Es ist ein diktatorisches System, das über die Grenze zwischen Gut und Böse im Unklaren lässt. Niemals wird zu einer Entscheidung für das Böse aufgerufen. Niemals. Das funktioniert ganz anders. Das funktioniert mit harmlosen Spielereien und mit Täuschen. Ich bitte Sie, denken Sie einmal an Ihre Kinder, die mitmachen bei Halloween, unterschiedliche Aktivitäten, Partys. Ich weiß nicht, ob Sie immer dabei sind, wenn Sie Ihr Kind weggeben, was da abgeht. Ich weiß es nicht. Da wird betont, das macht Spaß. Da wird verharmlost durch Verkleidung. Und genau das ist eben die Gefahr, dass das eben unvorsichtig macht. Wenn ich einen Gegner verharmlose, dann lebe ich gefährlich. Wer würde einem Kleinkind eine AIDS-infizierte Spritze zum Spielen geben? Wer würde das tun? Und gleichzeitig sind es Erwachsene, die Kinder dazu ermutigen, Teufelsverkleidungen anzuziehen. Ich finde das sehr traurig in unserer Gesellschaft. Es bleibt vielleicht die Frage, ja, aber es ist eben doch ein Event. Und es wird eben doch Halloween gefeiert überall und meine Kinder wollen natürlich auch da mitmachen. Was soll ich denn machen? Soll ich immer nur Nein sagen? Soll ich ein Spaßverderber sein? Soll ich vielleicht, dass meine Kinder andersherum dann oppositionell werden? Sicher, Halloween feiern macht keine Hexe oder einen Okkultisten aus einem automatisch. Aber wir sollten uns fragen, welche positiven Werte werden durch Halloween gefördert? Welche positiven Werte werden durch Halloween gefördert? Prüft, was gut ist. War vorhin im Bibeltext, konnten wir hören. Prüft, was gut ist. Welche positiven Werte? Denken Sie an die Worte, die Paulus an seine Freunde schrieb. Fragt immer, was dem Herrn gefällt. Beteiligt euch nicht am finsteren Treiben, das keine Frucht hervorbringt. Im Gegenteil, deckt es auf. Sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber. Wir haben einige Broschüren draußen liegen. Eins ist für Kinder, das Gelbe, nicht das Rote. Das Rote würde ich Kindern nicht in die Hand geben. Sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber. Bieten Sie Ihrem Kind Alternativen. In unserer Gemeinde wird in der Nacht vom 31. auf den 1.11. kein Halloween gefeiert. Aber es findet eine Fruit Night Party statt